B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Am Mikrofon sind Dominik Schottner
und Sarah Zerwack.
Heute ist Mittwoch, aber nicht irgendein Mittwoch, sondern der politische Aschermittwoch. Das ist der Tag, an dem sich die großen Parteien und auch die etwas kleineren traditionell mit Häme und Kritik überziehen. Auch eine ganz kleine Partei tut das heute, und zwar in Ingolstadt. Die Rede ist von der Piratenpartei. Und bei Twitter kann man zum Beispiel lesen, dass einige der Reden episch gewesen seien. Einer der bekanntesten Piraten ist heute nicht in Ingolstadt dabei, denn er ist heute unser Gast. Christopher Lauer ist in Berlin im Studio. Er ist einer von zwei Vorsitzenden der Berliner Fraktion im Abgeordnetenhaus. Mit uns hier im Studio sind Jana Sinnram aus der Nachrichtenredaktion.
Schönen guten Abend.
Nora Hespers aus der Online-Redaktion.
Hallo.
18.08 Uhr, die Radio Wissen, die Redaktionskonferenz mit einem Gast in Berlin. Im Studio sitzt Christopher Lauer, einer von zwei Vorsitzenden der Berliner Fraktion der Piraten. Herr Lauer, wir haben eben Freddy Quinn gehört mit Wir, ein ziemlich seltener Gast in unserer Redaktionskonferenz. Warum haben wir ihn gehört?
Weil ich das Lied so großartig finde. Ich weiß gar nicht, was ich besser finde. Also mir vorzustellen, Herr Quinn zu sein, der dieses Lied singt gegen die verlotterten Massen da draußen, oder selber Opfer dieses Liedes und Herrn Quinns Gesang zu sein. Also mir gefällt das Lied einfach sehr gut.
Man ist versucht, das Lied auch auf Sie zu beziehen mit den Piraten.
Tatsächlich?
Tatsächlich.
Ja.
Haben Sie aber nicht.
Was?
Das auf sich bezogen.
Jetzt, dass die Piraten dieses Lied singen, der CDU entgegen.
Andersherum. Egal. Wer Christopher Lauer zufällig noch nicht kennen sollte, und da gibt es ja tatsächlich noch Leute, die das nicht tun. Wir haben da mal kurz zusammengefasst, wer dieser Mensch ist, der heute 90 Minuten lang unser Gast ist.
Christopher Lauer, Jahrgang 1984. Er ist einer von zwei Vorsitzenden der Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Bei Twitter ist er unter dem trolligen Namen Schmidtlepp zu finden. Wie ihn sein Parteifreund Johannes Ponada nennt, ist nicht bekannt. Wenn man Menschen erzählt, dass man mit Christopher Lauer ein Interview macht, reagieren die Leute, sagen wir, zwiegespalten. Die einen freuen sich und nennen ihn interessant. Die anderen finden ihn schlicht zum Kotzen. Kurz nach der Wahl ins Abgeordnetenhaus im Herbst 2011 machte Lauer öffentlich, dass er eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, hat. Böse Zungen behaupten, dass er damit nur Aufmerksamkeit für sich erregen wollte. Lauers Wahlkreis ist einer der meistgehassten in Deutschland. Pankow 8, besser bekannt als Prenzlauer Berg. Mit 6 Jahren war Christopher Lauer Messdiener. Heute ist er Dauergast in deutschen Talkshows.
Christopher Lauer, einer von zwei Vorsitzenden der Berliner Piraten im Abgeordnetenhaus. Was war das absurdeste Thema, zu dem Sie je in eine Talkshow eingeladen wurden?
Gute Frage. Ich fand die absurdeste Talkshow, in der ich bis jetzt war, Rosche und Böhmermann, weil da tatsächlich 4 oder 5 Leute eingeladen werden, die da 45 Minuten talken sollen, die an sich schon sehr interessant sind. Also ich war da mit hier Andreas Kieling oder Knieling heißt das, dieser Tierfilmer, Roberto Blanco, Christian Berkel und Anna Thalbach. Und die kann man eigentlich alle alleine 45 Minuten oder eine Stunde lang interviewen. Und dann hat man da zwei Talkmaster, eine Talkmasterin, einen Talkmaster, die sich überhaupt nicht auf ihre Gäste vorbereiten und dann auch noch so Fragen stellen wie, ob Charlotte Roche dann irgendwie Christian Berkels Brusthaar mal anfassen darf. Und da habe ich mir echt so gedacht, meine Güte, jetzt fliegst du hier extra von Berlin nach Köln und nimmst dir die Zeit für sowas und es interessiert sich eigentlich niemand für irgendeinen der Gäste. Das fand ich schon ziemlich krass.
Was haben Sie während der Sendung gemacht? Geraucht haben Sie, aber was haben Sie gedacht?
Ja, während der Sendung habe ich eigentlich nur gedacht, naja, ruhig bleiben und hoffentlich ist bald vorbei und hoffentlich stellen sie mir keine Brusthaarfragen oder so.
Charlotte Roche und Jan Böhmermann haben sich am Ende der Sendung, so jedenfalls sieht es im Zusammenschnitt aus, auch über Sie unterhalten und da hören wir mal, was die dazu sagen hatten.
Das war Roche und Böhmermann.
Vielen Dank unseren Gästen.
Thank you.
Julian irgendeine Frage vorbereitet?
Ja, ganz viele.
Und warum hast du keine einzige gestellt?
Nee, weil ich von Christopher Lauers Aura genervt war.
Da hattet ein Ding am Laufen, das war so schlimm.
Ich weiß gar nicht, was das war.
Ja.
Vielleicht ist der auch immer so einfach.
Hätten wir euch auseinandersetzen sollen.
Der ist einfach...
Ich glaube, der hat mit dir genau so ein Ding.
Ja, aber warum?
Alle hat nicht nie was Doofes gesagt, aber die Art, wie er es gesagt hat, war unerträglich. Hast du das auch gehabt?
Ja, natürlich.
Nach einem Satz schaltet sich das Gehirn
aus. Und zwar nicht inhaltlich, sondern einfach nur vom Ton, dass du gedacht hast, was für ein arroganter... Arrogant kam das rüber. Ja. Aber bestimmt ist er nett privat.
Bestimmt ist er nett privat. Das ist ja nochmal so nett nachgeschoben gewesen. Aber Herr Lauer, wie gehen Sie generell mit so einer Kritik um?
Muss ich wohl. Also was soll ich jetzt machen? Ich kann schwer hier in Tränen ausbrechen. Ich kann auch schwer die Leute, die sowas über mich sagen, beschimpfen oder sonst irgendwas. Sondern ich muss das ertragen und versuchen, über den Dingen zu schweben oder zu stehen.
Also würden Sie da nicht zurück sozusagen reagieren?
Naja, was soll ich denn sagen? Also sowohl Charlotte Roche als auch Jan Böhmermann hatten ja in der Sendung die Möglichkeit oder auch nach der Sendung die Möglichkeit, mit mir darüber zu reden, wie sie mich so finden und dass ihr Gehirn das abschaltet. Das ist ja dann auch ein interessantes Feedback für mich. Sie haben die Gelegenheit nicht genutzt. Dann war es wahrscheinlich eher ein Bedürfnis, das nochmal im Fernsehen zu sagen statt mir. Und dann kann ich das auch eher zur Kenntnis nehmen. Oft ist ja interessant, also wo dann auch die Kommunikation stattfindet und wer oder welcher Personenkreis dann da adressiert wird. Und dann weiß man ja auch oft oder dann weiß ich oft, ob sich das jetzt tatsächlich an mich richtet oder ob da die Person nur ein Bedürfnis hatte, irgendwas zu sagen.
Ja, die Form sei jetzt mal dahingestellt, aber so der Kern der Kritik, der bezog sich ja auf die vermeintliche Arroganz. Sehen Sie das genauso? Man hört es ja nicht zum ersten Mal.
Dass ich vermeintlich arrogant bin?
Ja. Streichen wir das vermeintlich. Okay. Empfinden Sie sich als arrogant? Oder?
Ich selber empfinde mich nicht als arrogant. Ich weiß zum Beispiel, dass ich unglaublich näsele, also dass sich meine Stimme im Radio dann auch zum Beispiel anders anhört, als ich sie selber höre. Das ist ja insgesamt ein Zeichen von Arroganz. Ich weiß, dass es mir äußerst schwerfällt, Menschen, bei denen ich dann das Gefühl habe, dass ich sie für nicht so, wie soll man das freundlich ausdrücken, also dass sie mir nicht so liegen, da fällt es mir dann schwer, diese Missbilligung zu verbergen, ja, also auch schon körperlich. Aber ich glaube, das ist jetzt natürlich, ich bin da natürlich jetzt voreingenommen, aber ich würde mich mal als eigentlich einen sehr umgänglichen Typen bezeichnen.
Das hat ja einfach auch was mit einer Außenwahrnehmung, mit einer Außenwirkung zu tun, die gerade im Politikbetrieb als öffentliche Person sehr, sehr wichtig ist. Ist das vielleicht auch eine Stelle, wo man dran arbeiten könnte, müsste, wollte? Also wollen Sie daran arbeiten oder ist das was, wogegen Sie sich bewusst sträuben, weil das schon wieder zu etabliert wäre?
Naja, was heißt zu etabliert? Mir geht es darum, dass wenn Menschen über den Politiker Christopher Lauer sprechen, dass es dann nicht heißt, das ist ein arrogantes Arschloch. Das kann man natürlich sagen, wenn man das möchte, werde ich niemanden dran hindern. Sondern, dass es darum geht zu sagen, okay, ich habe das Gefühl, der macht da als Fraktionsvorsitzender, als Abgeordneter im Berliner Abgeordnetenhaus einen ordentlichen Job. Der setzt sich für die Themen seiner Partei ein. Der bringt das Parteiprogramm der Partei, der Piraten in das Parlament in Form von Anträgen und darum geht's mir.
Das kann man natürlich verstehen und das ist ja auch der Kern von Politik oder sollte es zumindest sein. Nur ist es ja teilweise schwer, Inhalte zu transportieren, wenn man eben dann beim Wähler nicht gut ankommt, aufgrund vielleicht von irgendwelchen Oberflächlichkeiten. Wie reagieren Sie darauf?
Ja, aber da bin ich auch selbstbewusst und sage, Leute, es geht doch nicht darum, dass ihr jetzt den Eindruck habt, dass irgendwie 80 Millionen Deutsche mit mir ein Bier trinken gehen könnten oder dass ich irgendwie Taufpate des Erstgeborenen werde oder so, sondern es geht darum, was für ein Bild habe ich eigentlich vom Politiker, was soll der eigentlich können, was soll der machen? Und da geht es meiner Meinung nach in erster Linie um die Arbeit, weil das nehme ich zumindest als so ein Problem wahr, dass Menschen mit der Politik haben, eben genau das, dass sie sagen, ja, Politiker, die reden halt immer gescheit daher und wenn es dann hart auf hart kommt, machen sie doch was anderes, als sie früher gesagt haben. Und ich bin dann da eher ein Freund von einer klaren Kante.
Aber ist es denn wirklich die Frage, ob jetzt eine persönliche Sympathie da ist, oder ist es nicht die Frage, ob die Inhalte gar nicht zu demjenigen durchdringen, weil eben das Gesprächsthema eigentlich dann eher die Außenwirkung ist?
Das ist ja jetzt in dem Gespräch hier gerade auch der Fall, ne? Also wir befinden uns ja im lebenden Beispiel. Und natürlich kann ich das natürlich jetzt auch bewerten, aber Sie werden sich ja sicher irgendwas dabei gedacht haben, so in diese Redaktionskonferenz reinzugehen.
Ja.
Davon dürfen Sie ausgehen. Davon dürfen Sie ausgehen. Natürlich haben wir uns Gedanken gemacht. Wir haben vor allem auch gelesen, relativ viel über Sie und viele Sachen auch angeschaut in der FAZ, Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ist schon ein bisschen her, vom 1. April 2012. Da haben Sie sich selber die Frage gestellt, haben sich gewundert, ob das überhaupt eine Form der Politik ist, in Talkshows zu gehen, die den Piraten liegt. Ein Jahr später, was ist Ihre Antwort?
Ich halte grundsätzlich Talkshows nicht für einen Ort, in dem Politik stattfindet. Ich halte sie auch für innerhalb des politischen Systems, wie wir es im Moment haben, für viel zu überbewertet. Also wenn Sie sich anschauen, dass Sie, Sie haben Illner, Hart aber fair, Anne Will, wie heißt der andere, Jauch. Und danach gibt es dann am nächsten Tag diese Frühkritiken, da wird das dann nochmal alles irgendwie aufgewärmt. Und diese Talkshows sind ja schon per Konstruktion so gemacht, dass es nicht möglich ist, dort einen Gedanken auch nur vernünftig zu Ende zu bringen. Das kann man sich auch an der Hand ausrechnen. Wenn Sie da irgendwie 5 oder 6 Gäste haben und 60 Minuten Zeit, dann kriegen Sie nichts ordentlich diskutiert. Es wird aber der Eindruck erweckt, das sei Politik, hier würde Politik stattfinden. Und das ist meiner Meinung nach eine ziemliche Fehlentwicklung in diesem System Politik und auch in diesem Mediensystem, das versucht, Politik zu vermitteln.
Warum gehen Sie denn dann noch hin?
Ja, weil so eine Sendung wie Anne Will oder Hart aber fair 3 Millionen Zuschauer hat, und wenn ich dann bei 500.000 Leuten einen ordentlichen Eindruck mache, dann sind das im Zweifelsfall 500.000 potenzielle Wähler. So einfach ist da die Logik.
Also ergeben Sie sich dann doch der Logik der Berliner Republik oder überhaupt des Politikbetriebs in Deutschland?
Nee, ich ergebe mich da nicht irgendwie der Logik. Es gibt auch mit Sicherheit Talkshows, zu denen ich nicht hingehen würde oder zu denen ich auch nicht hingegangen bin. Also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als Joachim Gauck zum Bundespräsidenten nominiert worden ist oder als klar wurde, dass der Bundespräsident werden soll, gab es eine Folge, sehen Sie schon, wie ich darüber spreche, Folge, ne? Also als sei es irgendwie so eine Telenovela oder so, gab es eine Sendung von Illner, wo ich angefragt worden bin, und man suchte da halt noch jemanden, der mal den Gauck irgendwie blöd findet.
Und, dann und tun Sie das?
Nö, ja, ich bin da indifferent. Also ich würde mich auf jeden Fall nicht abends ins zweite deutsche Fernsehen setzen, um dann nur um des Blödwillens, Blödfindens willen zu sagen, ich finde Joachim Gauck blöd. Aber das war halt so die Anfrage, die da kam. Da ging es also gar nicht darum, es geht darum, dass Sie Pirat sind, Herr Lauer, oder es geht darum, dass Sie in den 80ern geboren worden sind oder was auch immer. Es ging einfach nur darum, wir suchen noch jemanden, der den Gauck blöd findet. Und dann meinte ich halt auch so, ja, sorry, kann ich Ihnen jetzt leider nicht mithelfen. Und dann war ich da auch nicht, also ich sage solche Sachen auch ab.
Wir werden auf jeden Fall noch über Inhalte sprechen, gerade aus Ihrem Wahlkreis in Berlin, Pankow 8, wie wir eben schon gehört haben. Aber noch eine Frage zu diesem Politikbetrieb, wie er sich uns darstellt. Sie haben ja offensichtlich eine Rolle weg. Für die bucht man Sie, für die fragt man Sie an. Sie wollen die aber eigentlich nicht ausfüllen. Wie wollen Sie denn rauskommen aus diesem Dilemma?
Was ist denn meine Rolle?
Als zum Beispiel jemand, der konstant Widerspruch gibt und launige Kommentare vom Besten raushaut.
Ja, gut, also weiß ich nicht, haben Sie mich deswegen eingeladen?
Nö, ich wollte tatsächlich gerne mit Ihnen über Ihre Inhalte sprechen, aber natürlich auch wissen, warum Sie sich in der Form darstellen, wie Sie sich darstellen.
Ich weiß nicht, ob ich mich so darstelle, wie ich mich darstelle. Ich werde ja so anderes Beispiel. Ich war jetzt letzte Woche bei, was war das, Hart aber fair. Da ging es halt um das Thema, grob gesagt, wie beeinflussen Internet und Smartphones, Computer, eigentlich so die kindliche Entwicklung. Ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Wie geht man damit um? Das ist natürlich eine Sendung, wo ich gerne zu dem Thema auch dann hingehe, weil ich sage, okay, da habe ich einen Standpunkt. Ich habe von einer digitalen Risikobewertung Risikokompetenz gesprochen, also Risikoverständnis und digitaler Selbstkontrolle. Das wurde dann auch so aufgenommen. Das freut mich natürlich schon, weswegen die mich da eingeladen haben, ob die sich jetzt erhofft haben, dass ich da über den Tresen springe und da den Herrn aus Bayern vom Lehrerverband dann irgendwie live in der Sendung erwürge, kann ich jetzt nicht abschätzen. Aber das Einfachste mit Rollen ist ja, sie dann im Zweifelsfall ja zu erfüllen, wenn man Bock drauf hat, oder sie eben nicht zu erfüllen. Das ist ja jedem selbst überlassen.
Weder über den Tresen gesprungen noch erwürgt, aber Folgendes haben sie zu ihm gesagt.
Herr Lauer, ich möchte nicht, dass Sie leiden. Sagen Sie was?
Ach so, also ich muss sagen, nein, ich finde das ja... Sie haben viel Zuspruch. Ich finde das ja sehr interessant, dass Sie das alles so schlimm und furchtbar finden, aber darum geht es doch gar nicht. Also keiner, der hier sitzt, wird doch jetzt sagen, das Internet und Smartphones und Computer und die digitale Vernetzung wird morgen wieder verschwinden. Das heißt,
nein, ich habe keine puristische Auffassung, indem ich sage, bis 15, nein, sondern ich möchte einen kritischen, asketischen, gezielten Umgang damit haben.
Ja, das ist schön, aber... die Frage ist doch tatsächlich, wie gehen wir jetzt damit um? Und so wie ich Sie jetzt im Moment verstehe und Frau Bleckmann, sagen Sie, am besten machen wir da mal bis zum 15. oder bis zum 18. Lebensjahr eine große Glocke drauf und dann irgendwie...
Schon ein Auftritt, der auch polarisiert und vor allen Dingen auch eine Rolle, die Sie da ausfüllen, die oft zu einer gewissen Ironie nicht entbehrt. Ist das bewusst oder spielen Sie damit? Ja, schon.
Ja, das funktioniert nur oft nicht. Also das ist, hier wurde ja vorhin gefragt, ob ich... Dinge lernen muss. Ich muss auf jeden Fall lernen, dass die Ironie erstens sehr deutlich sein muss und zweitens darf ich es nicht die ganze Zeit machen, weil anscheinend verstehen Menschen das nicht.
Ja, das ist natürlich wichtig, dass der Witz auch ankommt, ne? Sonst geht er meistens auf die eigenen Kosten.
Kennen wir alle. Heute Morgen bei den Kollegen im Deutschlandfunk haben sie sich zu der Causa Ponader SMS interviewen lassen, bereitwillig, offensichtlich.
Nö, das ging um ein Gespräch zum Zustand der Partei. Die SMS hat da nur ganz kurz eine Rolle gespielt.
Die SMS, erklären Sie noch mal kurz, worum es da ging aus Ihrer Sicht.
Worum es in dieser SMS ging? Ich habe mich da heute Morgen im Deutschlandfunk zugeäußert. Ich habe mich in der letzten Woche dazu geäußert.
Aber unsere Hörer hören ja
gut,
natürlich
also
die Radiowissen und nicht den Deutschlandfunk.
Gut, dann sage ich Ihnen jetzt nochmal, was ich letzte Woche gesagt habe zu dieser SMS, damit Sie es hier nochmal für Ihre Hörerinnen und Hörer haben. Also entweder war diese SMS echt, ja, dann war das eine private Nachricht von mir an den Herrn Ponader. Dann ist das eine Sache, die privat ist und eben nicht in die Öffentlichkeit gehört. Oder diese SMS war nicht echt, dann hat sich der Herr Ponader das alles ausgedacht. Und dann ist es natürlich schon eine ziemliche Frechheit. Diese beiden Möglichkeiten gibt es und mehr werde ich zu dem Thema auch nicht mehr sagen.
Okay, weil Sie könnten das natürlich aufklären, weil Sie sind derjenige, der weiß, ob diese SMS echt sind oder nicht.
Ja, das habe ich Ihnen doch gerade gesagt, dass ich das überhaupt nicht weiß und es diese zwei Möglichkeiten gibt.
Mhm. Gut.
Sie haben jetzt aber in einem, sagen wir, überraschenden zeitlichen Zusammenhang eine Mitgliederbefragung steht jetzt an, worum auch das Interview bei den Kollegen des Deutschlandfunks, das wir natürlich verlinken, heute Morgen ging. Was hat es mit dieser Mitgliederbefragung auf sich?
Ja, das Sie hat mich jetzt ein bisschen irritiert. Sie haben eine Mitgliederbefragung. Könnten Sie nochmal erklären, wer Sie ist?
Die Piratenpartei, die...
Genau. Und wer hat das beschlossen?
Das müssen Sie uns erklären.
Der Bundesvorstand der Piratenpartei.
Ich kann dazu vielleicht als Nachrichtenredakteurin, ich habe hier nämlich zufällig gerade eine Agenturmeldung dazu liegen, mal ganz kurz Vorlesung, also für diese Befragung, für diese Lösung votierten nach Angaben eines Parteisprechers, nein, einer Parteisprecherin, Entschuldigung, bis Dienstag 5 der 7 Vorstandsmitglieder. Das als Aufklärung dazu.
Genau. Genau, der Bundesvorstand, den Sie natürlich auch kennen, ist ja auch nicht weiter wichtig, ob Sie dafür gestimmt haben.
Ich konnte dafür ja gar nicht stimmen, weil ich überhaupt nicht Mitglied dieses Gremiums bin.
Erklären Sie uns trotzdem, was in dieser Mitgliederbefragung abgefragt wird.
Weiß ich jetzt gar nicht mehr so richtig. Ich habe den Umlaufbeschluss gestern nur mal irgendwie kurz gesehen, beziehungsweise ich habe das irgendwie der Presse entnommen. Also ich glaube, dass der Bundesvorstand jetzt eine Umfrage machen möchte zur Vorbereitung des Bundesparteitages, in der es um die Frage geht, ob wir einen Programmparteitag machen wollen. Einen Parteitag, wo wir uns vor allen Dingen um die ständige Mitgliederversammlung im Internet kümmern wollen und dann noch Personenwahlen. Ob wir nur Personenwahlen machen wollen und noch, ich glaube, ein paar andere Abwandlungen dieser Möglichkeiten.
Ist das, und was ist mit dieser Frage, ob man, wie man Vorstandsmitglieder findet, also nicht in einer Wahl, sondern sozusagen in einer in einem Stimmungsbarometer?
Achso, die Frage gibt's auch noch. Da müssen Sie mir kurz erklären, was da, weil wie gesagt, ich habe das auch nur über die Medien verfolgt, da müssen Sie mir noch kurz erklären, welche Frage das genau sein soll.
Jana Sinnraum kann es, glaube ich,
sehr genau, gut erklären. Genau, auch dazu kann ich wieder einen Satz aus der Agentur vorlesen. Da schreibt die Deutsche Presseagentur, die Piraten sollen aufgefordert werden, in einer Online-Umfrage den Mitgliedern im Parteivorstand ihre Unterstützung auszusprechen oder ihnen den Rücktritt nahezulegen. Das ist das, was die Agentur dazu schreibt.
Hello, jetzt müssen Sie mir aber schon erklären, vergangene Woche diese Sache mit der SMS, die nun echt ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt, ob das fein ist, die zu veröffentlichen. Darüber kann man sich auch streiten. Jetzt kommt diese Mitgliederbefragung, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, vor allem das Vertrauen auszusprechen oder nicht. Hier geht es ganz offensichtlich, und er hat es ja sich auch da schon zu geäußert, um den politischen Geschäftsführer Johannes Ponader, der, sagen wir es mal vorsichtig, nicht besonders viele Freunde im Bundesvorstand hat.
Also
wen soll diese Aktion treffen, wenn nicht Sie selbst als Partei?
Also das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Sie arbeiten da jetzt an der Stelle mit ein bisschen viel, wie ich finde, ja, Mutmaßungen und Unterstellungen. Weil erstens, das habe ich ja klar gemacht, bin ich nicht Mitglied dieses Gremiums Bundesvorstand. Ja? Und zweitens wird sich der Bundesvorstand schon irgendwas dabei gedacht haben, wenn er so eine Umfrage macht. Das ist ja erstmal trifft das alle Bundesvorstandsmitglieder? Diese Umfrage, so wie ich sie jetzt verstanden habe, ist ja nicht, finden Sie Johannes Ponader doof oder gut oder whatever, sondern dass nochmal jedes Bundesvorstandsmitglied das Feedback aus der Partei bekommt. Und damit kann dann ja jedes Bundesvorstandsmitglied so arbeiten, wie es möchte. Und es ist natürlich für den Bundesvorstand auch eine Möglichkeit, die Stimmung innerhalb der Partei einzuschätzen und zu schauen, mit Hinblick auf die Positionierung zur Bundestagswahl, kriegen wir das hin, hier nur einen Programmparteitag zu machen, oder benötigen wir tatsächlich eine Neuwahl des gesamten Bundesvorstandsgremiums, weil die Partei so unzufrieden ist, dass sie eben nicht mehr zur Ruhe kommt. Worauf wir uns konzentrieren müssen, das ist ja klar, ist ja eben der Bundestagswahlkampf an dieser Stelle, und da finde ich das vollkommen legitim, wenn man dazu im Vorfeld eines Bundesparteitages eine Umfrage bei allen Mitgliedern macht.
Aber das ist ja schon auch eine Umfrage, die sich gezielt auch an die Person hinter dem politischen Amt richtet und die gezielt gefragt hat, legen Sie irgendeinem Parteimitglied den Rücktritt nahe, ja oder nein? Ist das nicht auch eine Beschädigung im Prinzip der Partei als geschlossene Mannschaft? Oder wem nutzt denn so eine Befragung dann tatsächlich?
Das habe ich doch schon gesagt. Dem Bundesvorstand nutzt diese Befragung, um den Bundesparteitag eben vorzubereiten. Weil
der Bundesvorstand ist ja nicht die Partei.
Nee, der Bundesvorstand ist nicht die Partei, aber er ist zwischen den Bundesparteitagen das höchste Organ dieser Partei. So, wir haben den Bundesvorstand und wir haben den Bundesparteitage. Und der Bundesvorstand führt aufgrund der Beschlüsse des Bundesparteitags die Geschäfte. Und es geht halt an der Stelle jetzt einfach darum, dass dieser Parteitag ordentlich vorbereitet wird. Und was niemand von uns will, glaube ich, ist, dass wir einen Bundesparteitag bekommen, in dem eben nicht das passiert, was die Partei wünscht, sondern halt irgendwas, von dem man der Meinung ist, oh ja, das müssen wir jetzt machen, um, weiß ich nicht, nach außen hin Geschlossenheit zu demonstrieren oder was weiß ich, um dann zwei Tage nach diesem Bundesparteitag wieder genau dieselben Probleme zu haben, die wir jetzt im Moment anscheinend haben. Und von daher kann ich diese Umfrage verstehen.
Das Ergebnis soll ja Ende Februar bereits feststehen. Was wäre denn ein Ergebnis, was Sie sich wünschen würden?
Entschuldigung, aber das ist ein Ergebnis, das hängt von einer Abstimmung ab, an dem ungefähr 30.000 Leute beteiligt sind, und mir schmeichelt es natürlich, dass Sie mir diese Frage stellen, aber ich werde den Teufel tun, jetzt hier irgendwelche Abstimmungsratschläge zu geben.
Dahinter steckt natürlich auch die Frage, was ist gut für die Piraten, was ist gut für Ihre Partei?
Naja, gut für uns wäre, wenn wir in den Deutschen Bundestag kommen.
Dahin ist noch ein weiter Weg. Die Bundestagswahl ist erst im September. Wir wollen ein bisschen Musik zur Entspannung hören. Geoff Muldaur, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, mit Brazil. Aber Herr Lauer, warum haben Sie das ausgesucht?
Weil das Lied von Monty, nicht Monty Python, sondern Terry Gilliam, Brasil, großartiger Film, angucken.
Kurz nach 6:30, die Radio Wissen, die Redaktionskonferenz mit einem Gast im Studio in Berlin. Christopher Lauer, einer von zwei Vorsitzenden der Berliner Piratenfraktion im dortigen Abgeordnetenhaus. Vor dem Song eben von Geoff Muldaur haben wir über den nahenden oder schon... sind wir schon mittendrin im Bundestagswahlkampf und auf den sich auch die Piraten einlassen und vorbereiten. Herr Lauer, was sind die drei großen Themen, die Sie angehen wollen im Bundestagswahlkampf?
Also meiner Meinung nach sind das im Moment einmal Transparenz in der Politik nach wie vor. Wir haben zwar seitdem die Piraten im Berliner Abgeordnetenhaus sind gehört, dass Transparenz ja extrem wichtig sei in der Politik. Meiner Meinung nach hat sich da aber nicht viel getan. Das sehen Sie, wenn es zum Beispiel im Untersuchungsausschuss BER darum geht, dass sich
also zum Flughafen
BER, der ja nicht fertig gebaut wird, wo sich dann zum Beispiel unser Vorsitzender Martin Delius wünschen würde, dass dort Akten geliefert werden, die dann aber nicht geliefert werden, weil es heißt, ja, nee, Geheimschutz und sonst irgendwas. Das ist äußerst unbefriedigend. Ja. Es geht aber auch nicht um so eine Transparenz im Sinne von, ich schütte euch jetzt mit allen möglichen Informationen zu, sondern tatsächlich auch eine Transparenz von Interessen. Ja. Also wer hat in der Politik woran eigentlich ein Interesse? Was nützen mir die Vortragshonorare von Herrn Steinbrück, wenn ich auch nicht weiß, mit welcher Motivation er dahin gegangen ist und inwieweit es seine politische Tätigkeit zum Beispiel beeinflusst hat?
Reicht Ihnen das nicht, dass er gesagt hat, von wem er Geld bekommt? Muss er auch, ich meine, das Motiv dahinter
ist also relativ einfach wahrscheinlich. Das Motiv ist wahrscheinlich Geld, aber wenn er sagt, ich habe das gemacht, um irgendwie, weiß ich nicht, finanziell unabhängig zu sein oder sonst irgendwas, dann hat er ja ein ganz klares Interesse formuliert. Ne? Das wäre also bei der Transparenz ein Thema.
Dann, wie soll das tatsächlich aussehen? Was soll da passieren?
Ja, also wir haben auf der einen Seite fällt da viel unter dieses Stichwort Open Data, Open Government, dass der Staat, der ja viele Daten, Informationen hat, so viele Daten und Informationen rausgibt wie möglich. Ja. Auch wieder jetzt ein Beispiel aus dem Berliner Alltag. Der Berliner Senat gibt Studien in Auftrag, zum Beispiel zum ICC, das ist das Gebäude das ist die Berliner Messe. Ja. Gibt da Studien in Auftrag, die dürfen vom Bürger, von den Bürgerinnen und Bürgern nicht gelesen werden. Ja. Wird aber von Steuergeldern bezahlt. So, das ist.
Worum geht es in den Studien?
Das müsste ich jetzt meine Bauexperten in der Fraktion fragen, aber das sind natürlich Studien. Es geht im Moment um die Frage, wie kann das ICC umgestaltet werden. Sie haben das Problem, dass beim ICC die formgebenden Elemente des Gebäudes gleichzeitig tragend sind. Ja? Das heißt, das ICC hat so eine beschreibt man das, so eine Flügelstruktur. Ja?
Nicht besonders schön der
Bau. Es sieht nicht besonders schön aus und das Problem ist, Sie können da nicht wie bei den meisten Gebäuden reingehen und einfach alles, was nicht tragend ist, wegkloppen, sondern die formgebenden Elemente, also das, was so aussieht, wie es aussieht, kann man nicht wegkloppen, weil es gleichzeitig das Gebäude trägt. Das Gebäude ist gleichzeitig Asbest. Wenn Ihnen das zu sehr ins Detail geht oder so, müssen Sie
reingrätschen. Ich habe gerade dran gedacht, das hat sich doch sehr kompliziert angehört für meine Ohren.
Und sehen Sie, das ist immer ein Problem in der politischen Vermittlung, wenn ich mir den kleinen Seitenhieb gerade erlauben darf. Vorhin haben wir darüber gesprochen, ist es nicht doof, wenn man dann immer darüber spricht, Christopher Lauer ist ein arrogantes Arschloch. Dann haben wir jetzt gesprochen, jetzt wollen wir zu den Inhalten. Und in dem Moment, in dem es ein bisschen inhaltlich wird oder je inhaltlicher es wird, desto langweiliger wird es auch. Und das ist ja ein trauriges Schicksal, sag ich mal, des Abgeordneten. Der Politikalltag ist oft langweilig. Ich merke schon, wie ungeduldig Sie werden und sagen. Und okay, gut. Aber Sie wollten gar nicht wissen, was mit dem ICC passiert, wenn man die formgebenden Elemente wegkloppt und was es da mit der Asbestverseuchung auf sich hat. Stellen Sie Ihre Frage.
Das ist durchaus interessant, was da passiert. Die Frage ist allerdings, was hat das mit dem Bundestagswahlkampf zu tun?
Ja, mit dem Bundestagswahlkampf hat das insofern was zu tun, als Sie mich ja fragten, mit welchen drei Themen wollen wir punkten. Ich nannte Ihnen die Transparenz. Sie fragten mich, wie das genau aussehen soll. Und ich sagte Ihnen Open Data, Open Access. Die Studien, die der Bürger mit seinen Steuergeldern finanziert, sollen auch veröffentlicht werden. Die Daten, die der Staat hat, sollen veröffentlicht werden. Es ist zum Beispiel so, der Deutsche Wetterdienst finanziert aus Steuergeldern, wenn sie Bauer sind und nicht auf ihren Hahn vertrauen wollen und Wetterdaten haben möchten vom Deutschen Wetterdienst, müssen sie die nochmal extra bezahlen. Warum ist das so? Wenn im Bundeskanzleramt jemand, ein Fotograf des Bundeskanzleramts, ein Foto von Angela Merkel macht, ist dieses Foto nicht in der sogenannten Public Domain, also unter einer CC-Lizenz, wie zum Beispiel Fotos, die ein Fotograf im Weißen Haus von Barack Obama macht, sondern die stehen dann unter einer Lizenz des Kanzleramts. So, das sind lauter so Sachen, da müssen wir peu à peu auf allen Ebenen schauen, dass der Staat eben nicht Gatekeeper von Informationen ist, also jemand, der da mit dem Finger drauf hält, sondern der die Informationen bereitwillig an alle Bürgerinnen und Bürger, aber auch Unternehmen, die damit was anfangen können und wollen, gibt.
Herr Lauer, der eigentliche Grund, warum ich gerade so ungeduldig war, das war gar nicht, weil ich uninteressant finde, wenn es mal ins Detail geht. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn wir über Transparenz sprechen, ist ja oft auch das Problem, dass es für viele Leute gar nicht mehr nachvollziehbar ist. Und Sie haben ja gerade selber auch gesagt, da müssten Sie jetzt erstmal Ihren entsprechenden Experten fragen. Die Frage ist doch, wie weit kann man Themen tatsächlich runterbrechen? Wie weit ins Detail kann man gehen? Und der Bürger kann dem tatsächlich noch folgen. Was muss der Bürger da alles wissen? Oder wofür brauchen wir Experten, die uns das aufbereiten und einordnen?
Ja, und das ist witzigerweise, oder das ist meiner Meinung nach eine Frage, die sollte nicht der Staat beantworten oder eben eine höhere Stelle, sondern die muss halt jeder für sich selbst beantworten. Ne? In dem Moment, in dem ich sage, ach, das ist eh alles zu kompliziert mit dem ICC für die Berlinerinnen und Berliner, ich gebe diese Studie gar nicht erst raus, treffe ich ja diese Entscheidung als Staat oder als Politik, als Verwaltung. In dem Moment, wo ich sage, naja, das kann natürlich sein, dass von den 3,5 Millionen Berlinerinnen und Berlinern und den anderen Millionen Deutschen nur irgendwie 1% diese Studie verstehen würde, aber dieses 1% reicht doch. Wenn sich die Leute das angucken und dann sind das möglicherweise auch Journalisten oder interessierte Bauingenieure, die dann einfach mal sagen, ja gut, dann habe ich Feierabend und gucke mir sowas noch an. Weiß ich, wer da durch das Lesen von solchen Informationen, solchen Studien auf kluge Ideen kommt, und das eben ist ja genau das große Potenzial von Open Data, Open Access.
Aber es ist schon auch eine Kosten-Nutzen-Analyse, oder?
Wieso eine Kosten-Nutzen-Analyse? Das ist ja schon einmal, der Witz ist ja, der Nutzen kann ja nur noch größer werden, weil sie die Studie durch Steuergelder schon bezahlt haben. Die Informationen haben sie schon bezahlt. Ne? Das ist ja genau wie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und Rundfunk, wo durch Gebührengelder finanzierte Sendungen depubliziert werden. Das heißt, sie verschwinden nach einer gewissen Zeit wieder aus Mediatheken. Ist auch niemandem zu erklären, denn sie sind schon bezahlt. Es ist einmal bezahlt, man könnte es online stellen, man könnte es über das Internet verbreiten, es verschwindet wieder. Das ist ein Verlust für die Gesellschaft, und das wollen wir als Piratenpartei verhindern.
Der Radiowissen, die Redaktionskonferenz um 20 vor 7. Zu Gast ist Christopher Lauer, einer der beiden Vorsitzenden der Berliner Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus. Herr Lauer, wir sprechen über den Bundestagswahlkampf. Sie hatten eben ein Beispiel aus Berlin gebracht, den Landtagswahlkampf sozusagen, den kann man damit in Berlin vielleicht gewinnen. Aber was interessiert das einen Bürger in München, ob Verträge über das ICC in München veröffentlicht werden oder nicht? Was ist ein Beispiel von Transparenz, das Sie anstreben, das bundesweite Bedeutung hat?
Ja, nehmen Sie den Flughafen BER, der ja auch kostenmäßig aus dem Ruder läuft. Daran ist ja nicht nur das Land Berlin und das Land Brandenburg beteiligt. Das Land, also wissen Sie, wenn Sie mir so eine Frage stellen, ja, und dann mit München, ne, dann suchen Sie sich doch ein Bundesland aus, das nicht so wahnsinnig viel Geld in den Länderfinanzausgleich bezahlt wie Bayern, das ja jetzt auch gegen den Länderfinanzausgleich klagt. Denn wenn Sie sich anschauen, wie viel Geld Berlin aus dem Länderfinanzausgleich bekommt, dann sind das 3,3 bis 3,5 Milliarden Euro. Das heißt, natürlich wird eine Renovierung des ICCs oder ein Flughafen BER, an dem die Bundesrepublik Deutschland mit 27% beteiligt ist, auch von einem Steuerzahler aus München bezahlt. Und natürlich hat auch der ein Interesse daran, dass seine Steuergelder, die im Länderfinanzausgleich landen, ordentlich verwendet wird. Das könnte er überprüfen, wenn das Land Berlin seine Sachen veröffentlicht. Das könnte er aber auch überprüfen, wenn die Bundesregierung das alles ordentlich veröffentlicht. Und er könnte das natürlich auch für Bayern-spezifische Themen überprüfen. Ich weiß nicht, auch München hat einen Flughafen. Es gab ja die große Kontroverse um den Transrapid, der gebaut werden sollte vom Münchner Flughafen. Wir können uns alle noch an Edmund Stoiber erinnern und seinen Ausspruch von 10 Minuten in Heathrow. Das heißt, Open Data, Open Access, Transparenz von Politik und Verwaltung ist ein Thema, das nicht nur für Berlinerinnen und Berliner interessant ist, sondern auch für alle Deutschen.
Wir dürfen gespannt sein, wie Sie das runterbrechen. Mich jedenfalls würde das sehr interessieren, weil gerade der Länderfinanzausgleich jetzt nicht etwas ist, was man gemeinhin auf der Pfanne hat, weiß, wie das funktioniert, wer Geberland ist und wer Empfängerland ist. Wir wollten aber wissen, was die drei großen Themen sind, mit denen Sie in den Bundestagswahlkampf gehen. Was ist Thema Nummer zwei?
Thema Nummer zwei ist meiner Meinung nach Bürgerbeteiligung. Ganz klar, da ist natürlich auch viel versprochen worden, seit die Piraten im Berliner Abgeordnetenhaus gelandet sind. Aber wenn man sich anschaut, wie es umgesetzt wird, dann doch eher zaghaft. Wir haben, tut mir leid, dass ich jetzt wieder mit Bauprojekten irgendwie nerven muss, wenn Sie sich anschauen, wie der Gotthardtunnel in der Schweiz gebaut worden ist, dann ist der innerhalb des Zeitrahmens und innerhalb des Kostenrahmens fertig geworden.
Woran liegt das?
Woran das liegt? An vier Volksabstimmungen, die die Schweizer dort machen konnten, wo die Politik eben sauber durchgerechnete Bauplanungen vorlegen musste und sie wussten, wenn wir das nicht sauber durchrechnen und hier eine Volksabstimmung machen und abgewatscht werden, dann blamieren wir uns als Politiker. Das heißt, einmal Bürgerbeteiligung viel stärker in solchen Großbauprojekten, wenn es eben darum geht, dass der Staat da richtig viel Geld in die Hand geht. Bürgerbeteiligung aber auch im Kleinen und da breche ich es wieder runter aufs Lokale. Das betrifft jemanden in München genauso wie im Prenzlauer Berg oder irgendwo in Rheinland-Pfalz. Im Hunsrück, wenn es darum geht, wie Kommunen ihr Geld ausgeben sollen, und zwar in Bürgerhaushalten. Da gibt es schon schöne Beispiele, wie zum Beispiel in Solingen mit Solingen Spart, aber da würden wir uns natürlich auch wünschen, dass das einmal auf lokaler Ebene viel stärker verfolgt wird, aber dass die Bürgerinnen und Bürger auch auf Bundesebene eine Möglichkeit bekommen, dort mehr Einfluss aufs Budget zu nehmen.
Noch ganz kurz das dritte Thema.
Ja, das dritte Thema ist ein bisschen philosophischer, aber es geht natürlich schon um eine gesamtgesellschaftliche Debatte oder um die Frage, was macht das Internet, was macht diese ganze Technisierung eigentlich mit der Gesellschaft, finden wir das noch gut, wie da diese Entwicklungen sind oder wollen wir als Gesellschaft da aktiv gegensteuern? Meiner Meinung nach müssen wir auch im Bundestagswahlkampf als Piratenpartei eine Vision von einer Zukunft skizzieren, denn was im Moment meiner Meinung nach geschieht, ist aktive Zukunftsvernichtung. Ja, das heißt, wir schieben ganz viele sehr drängende Fragen, die natürlich auch so eine Generation wie mich, die irgendwie in den 80ern geboren worden sind, betrifft, ganz drängende Fragen auf. Also ne, es fällt immer so leicht, geht immer so leicht über die Lippen hier, demografischer Wandel und globale Erwärmung und ja, die Ressourcen werden auch irgendwie weniger, aber ich habe nirgendwo das Gefühl, dass ich diese Gesellschaft aktiv darauf irgendwie vorbereitet und das wäre meiner Meinung nach eine Aufgabe, dass wir innerhalb eines solchen Wahlkampfs eine Zukunftsvision skizzieren.
In welches Gesetz soll diese Zukunftsvision münden?
Diese Zukunftsvision ist natürlich dann eine Grundlage für relativ, kann eine Grundlage für relativ viele Gesetze sein, denn wenn Sie sich sowas wie das Godesberger Programm der SPD anschauen, was ich ja noch immer sehr beeindruckend finde, dann steht da natürlich auch nicht irgendein konkreter Gesetzesvorschlag drin, aber es wird eben eine Gesellschaft beschrieben und es werden Probleme einer Gesellschaft beschrieben und es wird getan, was zum damaligen Zeitpunkt halt die SPD gedachte, um mit diesen Problemen fertig zu werden.
Nicht ganz passend vom Titel her, aber trotzdem ein schöner Song, Iggy and the Stooges, Search and Destroy. Warum haben Sie den ausgesucht?
Live Aquatic with Steve Zissou ist ein wunderschöner Film und das Lied kommt in einer wunderschönen Szene in diesem Film vor.
Iggy and the Stooges, Search and Destroy bei D-Radio Wissen in der Redaktionskonferenz. Zu Gast ist Christopher Lauer, wer ihn nicht kennt, einer der beiden Vorsitzenden der Berliner Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus. Wir sprachen vor dem Song über das dritte große Thema, das Sie im Bundestagswahlkampf angehen wollen. Und da sagten Sie, wir wollen eine Vision entwickeln, wie wir in Zukunft leben können mit der Digitalisierung und auch mit den, es schwang so mit den ökologischen Problemen. Wie sollen wir denn leben?
Naja, also ich glaube, es geht erstmal um eine Bestandsaufnahme. Die Bundesrepublik Deutschland hatte ja zumindest in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das große Glück, dass die Wirtschaft davon geprägt war, ja, dass es immer bergauf ging und das Leben bis zum Fall der Mauer eigentlich relativ stabil war. Man befand sich in diesen beiden Blöcken, ja, entweder Westen oder Osten, und dann brach der Osten zusammen und dann wurde, wer war das? Irgendjemand mit dem Ende der Geschichte wurde dann immer falsch zitiert. Auf jeden Fall, ich glaube, diese ganzen Gewissheiten und die Generation, die irgendwie in den 50ern aufgewachsen ist oder in den 60ern, die hat diese Gewissheit ihrer Meinung noch. Die gibt es aber nicht mehr. Also diese Frage, habe ich eine lebenslange Erwerbsbiografie, wie es so schön heißt, oder auf gut Deutsch, habe ich einen Arbeitgeber oder werde ich in meinem ganzen Leben 20 Arbeitgeber haben? Ja? Wo steht Deutschland eigentlich in Europa und in der Welt? Müssen gewisse Gesellschaftsverträge, ja, was ist mit der Rente, was ist mit der Krankenversicherung, müssen die neu verhandelt werden. Ja, das sind alles Fragen, die wir uns im Moment nicht stellen, die aber mal langsam angegangen werden müssten.
Naja, ein paar der Fragen, die Sie eben genannt haben, werden durchaus diskutiert. Also ist jetzt nicht so, dass Sie das die zum ersten Mal in den Ring werfen würden.
Ja, von wem denn?
Was mit den Renten ist, ich glaube, das Thema ist durchaus schon einige Zeit im Raum und auch
aber haben Sie denn das Gefühl, dass die Renten sicher sind?
Ehrlich gesagt habe ich, Sie fragen mich jetzt persönlich als Journalist oder als Moderator. Ich habe so ein Grundvertrauen nach wie vor da rein, sorge aber privat vor. Aber das ist aus einer gesunden Staatsskepsis herausgeboren.
Ja, aber das ist ja das Lustige. Wir hatten in Deutschland ein umlagefinanziertes Rentensystem und haben das ausgetauscht in ein Rentensystem, das durch private Vorsorge geprägt ist. Wenn Sie ein durch umlagefinanziertes Rentensystem haben, dann bezahlen die Leute, die arbeiten, für die Leute, die nicht mehr arbeiten. Das ist ja der große Denkfehler, so nach dem Motto, ich bezahle irgendwie 20 Jahre ins Rentensystem und dann kriege ich das Geld, was ich da reingezahlt habe, wieder zurück. Nein, Sie bezahlen aktuell die Rente anderer Menschen und Sie müssen selber welche machen, damit die dann mal ihre Rente bezahlen. So. Wenn Sie dann aber zu so einem Selbstvorsorgesystem umsteigen, wie das ja in Deutschland irgendwie passiert ist, dann haben Sie auf einmal so komische Riester-Renten, dann haben Sie irgendwie fondsgestützte Renten und dann haben sie sowas wie eine Finanzkrise und auf einmal macht es plopp und dann ist ihre ganze Rentenvorsorge weg. Worum es mir geht ist, wer von uns, weiß ich nicht, der in den 80ern, der in den 90ern geboren worden ist, sagt denn noch, yo, ich werde es mal besser haben als meine Eltern? Welche Eltern sagen noch, ja, meine Kinder werden es mal besser haben als ich?
Machen Sie ein Angebot.
Ein Angebot ist, ja, wir müssen uns eben darüber unterhalten, wie Gesellschaft zukünftig organisiert ist. Ne? Also Sie hatten hier in dem Zwischengespräch, wir können uns ja auch während der Musik unterhalten, über Postwachstumsgesellschaft irgendwie gesprochen. Das ist ein Bestandteil unseres Wirtschaftsprogramms und es geht einfach grundsätzlich um den Punkt, dass wir uns als Gesellschaft mal von diesem Wachstumsgedanken verabschieden
müssen.
Also
die Idee, dass die Wirtschaft immer größer wird, immer mehr wächst, der Wohlstand immer mehr angehäuft wird.
Ja, beziehungsweise ist dann halt die Frage, wie man Wohlstand definiert. Ne? Also man spricht ja auch von im Moment von einer, zumindest in Deutschland oder im Westen von einer postmaterialistischen Gesellschaft oder wie es auch so schön heißt, Post-Scarcity. Das heißt, die Bedürfnisse, die materiellen Bedürfnisse aller Menschen sind irgendwie befriedigt. Aber und die weichen Ziele, ja, also bin ich glücklich, habe ich wenig Stress, die rücken irgendwie in den Vordergrund. Und wir könnten eigentlich, denke ich, viel glücklicher irgendwie leben, tun es aber im Moment nicht, weil wir noch immer in so einer 9-to-5, also 40 bis 60 Stunden Wochen Arbeitslogik irgendwie arbeiten. Und das hat unserer Meinung zumindest keine Zukunft, weil sich da irgendwie Menschen kaputt machen, aber auch die Wirtschaft und Ressourcen das eben nicht hergeben.
Also fordern Sie auch wie der Ökonom Nico Pech eine 20-Stunden-Woche und dass wir unser Gemüse selber anbauen und uns beim Reparieren unserer Fernseher und Handys helfen?
Also ob es jetzt eine 20-Stunden-Woche sein soll, kann ich Ihnen nicht sagen. Es gab ja jetzt auch vor kurzem diese Forderung nach der 30-Stunden-Woche. Das finde ich charmant und muss man drüber diskutieren. Das war in den 70ern, als zum ersten Mal die Diskussion aufkam, was machen wir eigentlich, wenn es nicht mehr Vollbeschäftigung gibt, wurde von der Politik gesagt, ja, das ist gar kein Problem, da kürzen wir einfach die Wochenarbeitszeit und dann haben alle wieder Arbeit. Ja, so wurde früher argumentiert. Heute ist es genau andersrum. Dieser Aspekt, reparieren wir unsere Fernseher, reparieren wir unsere Handys, reparieren wir unser Zeug, das mag jetzt erstmal possierlich irgendwie klingen, weil wir es auch nicht mehr gewohnt sind, aber das ist natürlich etwas, wo wir wieder hin müssen. Also wer von uns glaubt denn tatsächlich, dass wir irgendwie alle 5 Jahre oder alle 4 Jahre einen neuen Fernseher irgendwie brauchen? Also ich meine, die können mittlerweile 3D, ich weiß nicht, was sie demnächst noch erfinden, was die Dinger noch können sollen, damit es sich das rechtfertigt, genauso bei Autos und anderen Gebrauchsgegenständen. Also diese Mentalität, immer alles wegzuschmeißen, ist natürlich auch schädlich. Und was diesen Gemüseanbau und sonst irgendwas betrifft, das mag man vielleicht auch belächeln, finde ich aber auch sehr charmant und sehr interessant. Wir regen uns darüber auf, dass Kinder nicht mehr wissen, wie, weiß ich nicht, Kühe aussehen. Ja gut, jetzt Pferde werden... gut, anderes Thema, aber wir regen uns darüber auf, dass sich Kinder nicht ordentlich ernähren, dass sich Erwachsene nicht ordentlich ernähren, dass sie kein Selbstbewusstsein haben, sonst irgendwas. Wenn sie sowas machen wie in der Schule School Gardening oder sonst irgendwas, dann lernen die Kinder was, wann baut man was an, dann kann man mit denen das Zeug auch noch direkt irgendwie kochen, dann lernen sie, wie man kocht. Das sind natürlich alles so Fähigkeiten, wo es nicht schadet, wenn man sie hat.
Dürfen wir uns, also kann man sich darauf vorbereiten, dass die Piratenpartei mit diesen Themen in den Wahlkampf geht oder ist das Christopher Lauers Position?
Also ich glaube nicht, dass wir jetzt auf den Plakaten drucken werden, School Gardening für alle jetzt oder so, aber Sie haben mich ja hier als Christopher Lauer, glaube ich, auch eingeladen, beziehungsweise als Fraktionsvorsitzenden. Das interessiert ja Menschen möglicherweise, wie ihre Politiker und Abgeordneten irgendwie denken. Und ich kann mir auch vorstellen,
dass solche... Ich formuliere die Frage um.
Ich kann Ihre Frage vorwegnehmen. Ich denke, dass solche Positionen innerhalb der Piratenpartei aber auch durchaus mehrheitsfähig sind, wenn Sie sich gucken, woher die Piraten kommen, eben aus dieser Hacker-Szene. Die zeichnet sich ja dadurch aus, dass man Sachen auseinanderbaut und wieder zusammensetzt und den Dingen auf den Grund geht. Und ich glaube, das hat da große Sympathien.
Die Frage, die mir jetzt unter den Nägeln brennt, ist einfach, was steht denn dann auf den Wahlplakaten, wenn eben nicht das School Gardening? Also wie lässt sich das tatsächlich in ein politisches Wahlprogramm umsetzen?
Also ich bleib da mal einfach so bei den Berliner Plakaten. Ich glaube, dass mit denen wir sogar eine Bundestagswahl bestreiten können und uns wird wahrscheinlich auch noch der eine oder andere lockere Spruch einfallen. Zum Beispiel, warum hänge ich hier eigentlich? Ihr geht doch eh nicht wählen, ist super. Ja, Netze in Nutzerhand haben wir in Berlin plakatiert, Religion privatisieren jetzt. Wissen Sie, der Punkt ist, wir werden nicht von 50% der Wählerinnen und Wählern gewählt werden. So viel ist ja mal klar. So.
Aber man könnte es anstreben.
Ja klar, ich kann auch irgendwie anstreben, mir ein drittes Bein wachsen zu lassen und dann mal warten, was passiert. Und dann bin ich nachher ganz enttäuscht, dass es nicht passiert ist. Die Piratenpartei hat, es gab eine interessante Es gab eine interessante Allensbach-Umfrage im November 2012. Da haben noch 18% der Befragten gesagt, dass die Piratenpartei für sie eine ernstzunehmende Alternative für die zu den etablierten Parteien darstellt. Das heißt, ich würde sagen, wir haben so ein Potenzial irgendwo zwischen 2 und 18%. Ich würde sagen, realistisch für die Bundestagswahl ist, dass wir irgendwo bei 10% landen, dass wir 10% in einer Wahl dann tatsächlich auch realisieren können. Und dann müssen wir eben genau diese 10% ansprechen und dann müssen wir polarisieren. Wir müssen uns nicht irgendwie als Partei der Mitte präsentieren, sondern wir müssen genau das, was ich hier versuche zu transportieren, zeigen, dass es sich bei der Piratenpartei um eine sozialliberale Partei handelt, der Transparenz wichtig ist, der Bürgerbeteiligung wichtig ist, der wichtig ist, dass wir eben nicht in einem Überwachungsstaat landen und dass wir uns kritisch mit technologischen Entwicklungen im Bereich Digitalisierung, Vernetzung auseinandersetzen. Und ich denke, dass man das vermitteln kann. Was dann am Ende auf den Plakaten steht, ich weiß nicht, wir haben das in Berlin an einem Wochenende entschieden. Das geschieht dann meistens immer sehr spontan und innerhalb so eines Brainstormings.
Kurz zur Einordnung, bei der vergangenen Bundestagswahl 2009 haben die Grünen 10,7% und die Linke hat 11,9% bekommen. Die Piraten laut dem jüngsten Deutschland-Trend der ARD haben 3%, genau wie die FDP. Es ist kurz nach 7, ihr hört die Radio Wissen, die Redaktionskonferenz. Wer uns öfter hört, weiß, dass es die Zeit für die Nachrichten bzw. die Nicht-Nachrichten ist mit Jana Sinram aus der Nachrichtenredaktion. Was hat den Tag geprägt?
Also insbesondere heute Vormittag, aber das hat sich am Nachmittag dann noch fortgesetzt, die Rede von Obama zur Lage der Nation. Das war also die erste solche Rede in der zweiten Amtszeit von ihm. Und da waren relativ viele Inhalte drin. Und es ist ganz interessant, weil er hatte da sehr konkrete Forderungen. Also man merkt, er muss sich nicht mehr einer Wiederwahl stellen und hat sehr klar gesagt, was er gerne noch erreichen will. Ein Beispiel ist das Klima. Da hat er da gedroht, dass wenn der Kongress nicht bald handelt in den USA, um zum Beispiel die erneuerbaren Energien zu stärken, dann wird er es selbst tun. Und außerdem hat er auch angekündigt, dass er innerhalb der nächsten 12 Monate die Hälfte der amerikanischen Soldaten aus Afghanistan zurück nach Hause holen will. Und was uns da aber nachmittags noch weiter beschäftigt hat, ist, dass Obama auch angekündigt hat, dass er über ein Freihandelsabkommen mit der EU verhandeln will. Zur Erinnerung, die Europäer, die wollen dieses Abkommen schon länger und jetzt sagt eben Obama auch, er kann sich das vorstellen. Konkret würde es dabei um die größte Freihandelszone der Welt gehen. Und unter anderem würden dann beispielsweise also in dieser Situation Zölle für Waren und Dienstleistungen wegfallen. Beide Seiten hoffen, dass da mehr Arbeitsplätze durch entstehen und ein größeres Wirtschaftswachstum. Und heute Nachmittag hat EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso dann nochmal bestätigt, dass wahrscheinlich ab Juni darüber verhandelt werden soll.
Was gab es sonst noch heute?
Ebenfalls sehr viel beschäftigt hat uns Australien. Da hat nämlich das australische Unterhaus ein historisches Gesetz verabschiedet. Die haben einstimmig beschlossen, die Abgeordneten, dass die Aborigines als die ersten Einwohner des Landes anerkannt werden. Also ich meine, es ist natürlich jedem klar, die Aborigines waren da, bevor die britischen Siedler kamen. Aber das wird jetzt also auch offiziell anerkannt. Da muss das Oberhaus zwar noch abstimmen, aber es gilt als sicher. Und es soll demnächst da auch noch, also es wird als Schritt gesehen, auf dem Weg zu einer Volksabstimmung, die darüber abstimmen soll, ob das auch in die Verfassung aufgenommen wird, in die australische, dass die Aborigines die Ureinwohner sind. Und ebenfalls noch beschäftigt hat uns Nordkoreas Atomtest gestern. Da gab es natürlich heute weitere Reaktionen, wobei die interessanteste da eigentlich ist, dass Südkorea jetzt gesagt hat, sie wollen neue Raketen entwickeln, die eine Reichweite von 800 Kilometern haben und da entsprechend das gesamte nordkoreanische Gebiet erreichen können. Nordkorea hat selber nochmal wieder den USA gedroht. Und Obama hat auch gesagt irgendwie, das ist nicht in Ordnung mit diesem Atomtest und so. Also da ist gegenseitig ein Drohnen, was wir natürlich weiter auch verfolgen werden.
Ein Säbelrasseln, wie man genau. So schön sagt. Unser der Radio Wissen Beitrag zur Transparenz ist, dass wir auch immer sagen, was wir nicht gemacht haben, um sozusagen über die Lucky Loser Runde den Nachrichten eine zweite Chance zu geben. Die Piratenpartei hat heute auch den politischen Aschermittwoch begangen.
Genau.
Aber nicht auf die Radio Wissen.
Nee, weil generell dieser politische Aschermittwoch bei uns keine Rolle gespielt hat. Weil wir versuchen ja immer irgendwie Dinge abzubilden, die tatsächlich passieren und Entscheidungen, die getroffen werden. Und der politische Aschermittwoch ist natürlich auch so eine Art Säbelrasseln gegenüber den anderen Parteien. Und in diesem Fall natürlich im Jahr der Bundestagswahl ist es auch sehr stark Wahlkampf. Und entsprechend ist im Grunde genommen alles, was gelaufen ist, irgendwie relativ erwartbar. Also es ist ja jedes Jahr so, dass irgendwie die den politischen Gegner ordentlich durch den Kakao ziehen. Und die CSU ist eben in Passau dann vor allem, hat sich auf die SPD und Per Steinbrück eingeschossen, was natürlich erwartbar ist. Und Herr Seehofer hat auch Herrn Steinbrück attackiert und Herr Steinbrück hat irgendwie wiederum Frau Merkel angegriffen und hat gesagt, sie hat in den Jahren der Großen Koalition nur wegen der SPD-Minister eine gute Figur gemacht und hat die schwarz-gelbe Bundesregierung als Gurkenriege bezeichnet. Das ist zwar sehr amüsant, aber...
Steinbrück hat gesagt, die aktuelle Regierung ist eine Gurkenriege.
Gurkenriege, genau. Und das findet entsprechend dann in unseren Nachrichten keinen Platz, weil das ist halt so ein Ritual, was jedes Jahr wieder stattfindet.
Aber den Nachrichtensprecher oder die Nachrichtensprecherin, die Gurkenriege sagt, hätte ich schon ganz gerne gehört.
Hättest du gerne,
ja. Aber jetzt haben wir es über die Lucky Loser. Gab es irgendwas zum Papst noch?
Den Papst gab es auch, na klar. Der Papst findet natürlich immer noch sehr viel statt. Und zwar gab es da heute eine Generalaudienz, da hat er seinen Rücktritt nochmal begründet. Aber er hat im Grunde genommen, deswegen hat es bei uns auch nicht stattgefunden, nochmal das Gleiche gesagt, wie er bereits bei seinem Rücktritt gesagt hat. Nämlich, er hat nicht mehr die Kraft. Und sehr interessant fanden wir zwar auch noch die Meldung, aber eben nicht meldenswert. Die Nachrichtenagentur Reuters hat nochmal groß gemeldet, das Konklave wird frühestens am 15. März stattfinden. Das hat der Vatikan heute nochmal mitgeteilt. Also frühestens an diesem Datum wird es stattfinden. Es ist aber ohnehin schon klar gewesen, weil das Konklave halt immer 15 bis 20 Tage nach dem Tod oder der Amtsniederlegung des Papstes stattfindet.
Ja, das ist, weil die das alles auf Latein rausgegeben haben, ihre Pressemitteilung, dass keiner von uns Journalisten verstehen kann. Jetzt haben sie es dankenswerterweise auf Italienisch, Englisch und Deutsch rausgegeben. Herr Lauer, sind Sie noch da?
Ja.
Ja, wir müssen noch unser Hörrätsel auflösen. Vielen Dank, Jana Sinnram, natürlich. Wir
Sehr
müssen
gerne.
Unser Hörrätsel auflösen, dass ihr Robic und Nora Hespers erklärt uns kurz, was unsere Hörerinnen und Hörer da leisten mussten heute.
Wir haben einfach 6 Musiktitel gemixt und 3 stammen von deutschen Bands oder Formationen und 3 sind von Soloprojekten. Und wir möchten von euch einfach wissen, wer zusammengehört.
Ja, besser waren wir auch dabei, klar hätte das ausgereicht, aber wir brauchen Zeit.
Wir mussten weiter noch ein bisschen um die Häuser ziehen. Yeah. Wir wussten bald, eine Beziehung liegt eine neue Idee. Haben wir zusammen den Spitzenteam, das haben wir nicht verdient, wir haben die Hits geschrieben.
Du hast mich in Liebe, ich kann sehen, wer du wirklich bist. Du erinnerst mich daran, wie es sein kann.
Also ich habe nichts rausbekommen, ehrlich gesagt. Ich habe einige erkannt.
Ich bitte dich.
Ja, natürlich. Also,
du hast auch nicht also zugehört, ich habe es genau gesehen.
Herr Lauer hat eins,
ja.
Nämlich?
Die Fantastischen Vier und Thomas D.
Das ist sehr richtig
das,
schon mal.
Das habe ich auch Leuten gehört, aber... Nora,
löse ich mal die anderen Pärchen auf.
Bitte.
Das erste, was wir gehört haben, war Thees Uhlmann mit einem ganz kurzen Titel. Zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf. Und der gehörte zur Formation Tomte, die wir gehört haben mit Wie sieht's aus in Hamburg. Und dann haben wir noch Du erinnerst mich an Liebe von Ich und Ich. Und dazu gehört natürlich Annette Humpe, die wir als letzte gehört haben mit Ich küsse ihren Mann.
Schön.
Ja.
Nora, wie viele Leute haben uns mit Mails
bombardiert. Es waren tatsächlich nicht so viele, was aber im Zweifel auch wirklich daran liegen kann, dass Aschermittwoch ist.
Ja.
Also das ist natürlich...
Alle noch schlafen.
Ja, man ist da nicht so richtig fit, glaube ich.
Und du sagst los und
genau,
Christopher
sag
Lauer
los.
Sagt Stopp und das ist dann unser Gewinner.
Wir ziehen jetzt.
Stopp.
Dann hat gewonnen Sebastian Zelt aus München. Ein D-Radio-Wissen-T-Shirt gibt's. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch auch von mir und aus dieser ganzen Runde. Danke fürs Glücksfehlspielen, Herr Lauer. Reden wir weiter über Politik. Der Spaß ist vorbei.
Ja. Der Spaß ist vorbei. Herr Lauer, Sie sind Abgeordneter. Wir haben es vorhin in der Vorstellung gehört für den Wahlkreis Pankow 8. Und etwas spöttisch hieß es da von der meistgehasste Bezirk in Deutschland, nämlich Prenzlauer Berg. Was sind denn die dringendsten Probleme der Bewohner des Prenzlauer Bergs?
Weiß ich nicht. Ich meine, es geht immer... Es wird natürlich in dem Bereich immer viel über die sogenannte Gentrifizierung gesprochen. Wir hatten nach der Wende die Situation, dass sich der Prenzlauer Berg vor allen Dingen dadurch auszeichnete, dass dort lauter unsanierte Altbauten drin standen. Es war also wirklich auch nicht schön, dort drin zu wohnen. Eine Bekannte von mir, Ostberlinerin, hat mir noch erzählt, wenn man damals nach der Wende direkt da eine neue Wohnung gesucht hat, ist man halt mit einem Brecheisen durch die Gegend gelaufen, hat halt geguckt, wo eine Wohnung frei ist und hat die dann einfach bezogen. Diese Altbauten wurden dann natürlich saniert oder nicht natürlich saniert, aber sie wurden saniert. Dieser ganze Bereich des Prenzlauer Bergs diese Sanierung wurde auch mit EU-Mitteln subventioniert. Ich glaube, da ist über 1 Milliarde Euro insgesamt reingeflossen. Und es hat natürlich dann zu einer Wanderung der Leute geführt, die dort gelebt haben. Also einmal war es direkt nach der Wende attraktiv, dort wegzuziehen, weil die Bausubstanz und die Wohnungen dort tatsächlich nicht so interessant waren. Und jetzt sind es halt alles top sanierte Altbauten und dementsprechend steigen in diesem Bereich auch die Mieten. Also ich glaube grundsätzlich im gesamten Innenstadtbereich Berlins haben wir im Moment das Problem, dass halt eben die Mieten in einem Maß steigen, dass halt viele Leute sagen, da drückt es jetzt aber doch sehr stark aufs Portemonnaie und manche Leute halt eben wegziehen müssen.
Also das Problem steigende Mieten. Kommen die Leute dann zu Ihnen ins Wahlkreisbüro? Oder
ich habe keinen Wahlkreis.
Und klagen Ihnen Ihr Leid?
Ich habe kein Wahlkreisbüro. Also,
warum nicht?
Weil ich nicht direkt kann. Also ich war Direktkandidat, aber ich bin nicht direkt gewählt worden. Also ich bin für den Wahlkreis Pankow 8 auch nicht Abgeordneter, ne? Sondern das war Volker Ratzmann, der dann Fraktionsvorsitzender der Grünen war. Mittlerweile ist er in der Landesvertretung Baden-Württemberg.
Das heißt, dass die Interessen oder die Probleme da nimmt Herr Ratzmann oder nehmen andere wahr? Es kann Ihnen ja nicht egal sein, das, was Ihre Wähler bewegt.
Nö, egal ist mir das nicht, aber Sie haben mich ja nicht gefragt, ob es mir egal ist, was meine Wähler bewegt, sondern Sie haben mich gefragt, ob ich in meinem Wahlkreisbüro sitze und da habe ich Ihnen gesagt, ich habe kein Wahlkreisbüro. Was auch daran liegt, dass das Berliner Abgeordnetenhaus ein Halbtagsparlament ist, ein sogenanntes, das heißt, neben der Arbeit soll man eigentlich als Abgeordneter soll man noch einen anderen Beruf wahrnehmen, also zum Beispiel Kassierer bei Rewe oder irgendwas anderes Normales. Und das Problem ist, dass die Ausstattung der Abgeordneten dann dementsprechend auch ist und selbst Direktkandidaten erhalten also jetzt keinen Zuschlag, um davon sich irgendwie ein Wahlkreisbüro aufbauen zu können.
Sie brauchen also mehr Geld.
Die Frage ist tatsächlich eine ernste, nämlich die, wie stark stattet man eigentlich so ein Abgeordnetenhaus aus, beziehungsweise so ein Parlament? Das ist immerhin die Volksvertretung, also wir vertreten 3,5 Millionen Berlinerinnen und Berliner und sollen das halt, wie gesagt, in einem Halbtagsjob tun. Wenn ich mir unsere Fraktion anschaue, dann haben wir um die 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn ich mir die Verwaltungen angucke in Berlin, also die Senatsverwaltung, dann haben die so um die 100.000. Ja? Das heißt, wir als Fraktion mit unseren 20 Mitarbeitern und unseren 15 Abgeordneten sollen dann eben die Verwaltung überwachen. Das ist ja unsere Aufgabe als Abgeordnete und auch als Opposition. Wir sollen die Regierung überwachen. Wir sollen einen Haushalt verabschieden. Und da kann ich auch einfach sagen, ich kann als Abgeordneter in Berlin im Moment nicht seriös einem Doppelhaushalt, wie wir ihn im vergangenen Juni verabschiedet haben, zustimmen, weil da einfach so viele Fragezeichen für mich dran sind und ich auch einfach sage, dass ich von den Ressourcen her gar nicht in der Lage bin, da ordentlich durchzublicken, dass es einfach nur unseriös ist, wenn ich dann einem solchen Haushalt, der dann einem vom Senat vorgelegt wird, also von der Regierung, zustimmen würde.
Die Frage der Ressourcen stellt sich ja auch in der Bundespartei, die Piraten. Da arbeiten ja auch die meisten Mitglieder unentgeltlich für die Partei. Ist das übertragbar? Heißt das auch da, dass ein gewisser finanzieller Standard schon da sein muss, um eben den Job vernünftig ausüben zu können? Wie sehen Sie das?
Also den Sprung habe ich jetzt ganz ehrlich nicht verstanden. Also Sie wollten jetzt von mir wissen, ob ich es gut finde, wenn man Leute für ihre Arbeit bezahlt. Ja, das finde ich gut.
Ja, aber das sieht ja zumindest, wenn man in ihre Parteien zu den Piraten schaut, nicht jeder so. Also da gibt es ja einfach die offene Diskussion.
Also wir hatten eine Abstimmung in Liquid Feedback darüber, ob der Bundesvorstand eine Aufwandsentschädigung für seinen Job bekommen soll, damit er das Vollzeit machen kann und nicht einer nicht einem Beruf nachgehen muss. Und das hat eine große Mehrheit bekommen. Die Frage ist an der Stelle, wie bekommt man dann das Geld zusammen? Aber da muss man dann noch knallhart die Mitglieder vor die Wahl stellen und sagen, okay Leute, entweder wollt ihr hier eine professionelle Arbeit, dann kostet das halt auch eben was, damit sich die Leute da auf ihren Job konzentrieren können, damit man da auch Profis einstellen kann, was die Verwaltung und was auch die Kommunikation nach innen und nach außen angeht, oder ihr wollt es halt eben nicht, dann läuft es halt so weiter wie im Moment. Aber das, die Professionalisierung einer Partei ist für mich nochmal eine etwas andere Frage als das Problem, was ich natürlich aus eigener Betroffenheit als etwas gravierender wahrnehme, dass ich als Volksvertreter nicht mehr in der Lage bin, diesem Job ordentlich nachzugehen.
Ich glaube, wir haben bei Facebook noch ein paar Fragen offen. Wir hatten unsere Hörerinnen und Hörer und Userinnen und User gebeten, Fragen einzuschicken. Und da sind, ich aktualisiere gerade mal, ein paar aufgelaufen. Ein paar haben wir auch schon beantwortet.
Genau. Das finde ich sehr nett. Ohne die Fragen zu stellen.
Sieht
Christopher Lauer unglaublich gut aus? Ja, das finde ich nett. Das
können wir doch von hier aus
gar nicht beurteilen. Das können wir natürlich überhaupt nicht beurteilen.
Unsere User haben das natürlich parallel gegoogelt.
Die Fotografie wird ja erst im nächsten Jahrhundert erfunden.
Peter Plöger will gerne wissen, was hält Christopher Lauer das Gesicht der Berliner Piraten von dem Turn der Parteiführung hin zu einem Gesichterwahlkampf?
Also wir haben in Berlin nichts anderes gemacht damals als ein Gesichterwahlkampf, weil auf unseren Plakaten Gesichter drauf waren. Und meiner Meinung nach war der Wahlkampf auch deswegen so erfolgreich, weil die Leute zum ersten Mal konkrete Personen mit der Partei assoziieren konnten. Also da war dann natürlich noch nicht klar, weil die Menschen keiner kannte, so das ist ja der und der, aber man hat halt gesehen, okay, das sind jetzt nicht irgendwelche gecasteten Werbegesichter, sondern das sind Mitglieder dieser Partei, die sehen ja ganz vernünftig aus, die fordern ganz vernünftige Sachen, ja, dann wähle ich die mal.
Konstantin Zurawski stellt eine Frage, die wir auch, worüber wir schon in Ansätzen gesprochen hatten. Wieso hat man bei Christopher Lauer immer das Gefühl, dass er überhaupt keinen Bock darauf hat, irgendwas gefragt zu werden?
Ja, da müssten wir Christopher Lauer fragen.
Reichen wir diese Frage weiter an Christopher Lauer.
Ja, Christopher Lauer hat es nicht nötig, von sich in der dritten Person zu sprechen. Nein, aber wie gesagt, also ich näsel und mache manchmal irgendwie so einen Eindruck möglicherweise. Der Punkt ist auch der, dass ich manchmal in so eine Abwehrhaltung vielleicht auch gerate, wenn ich gerade das Gefühl habe, dass die Diskussion sich in eine Richtung bewegt, die ich persönlich nicht so toll finde.
Haben Sie das Gefühl, dass Sie da mit anderen Maßstäben angefasst werden als Politiker der etablierten Parteien bzw. der älteren Parteien?
Ob ich das Gefühl habe, weiß ich nicht. Das sind ja immer so Erzählungen, die sich dann auch so selbst fortpflanzen. Ne? Also es gibt ja eine Reihe von Zuschreibungen. Also
Sie können ja sagen, ob Sie das Gefühl haben in einer Talkshow, wo Sie neben Kurt Beck sitzen, dass der mit Samthandschuhen angefasst wird, beziehungsweise dass man dem sozusagen etwas wohlwollender gegenüber ist als ihn.
Naja, also ich kann schon verstehen, dass Frau Illner gegenüber Kurt Beck, der zum damaligen Zeitpunkt ja im Rundfunkrat von ZDF drin saß und damit ihr Vorgesetzter war, dass sie ihrem Vorgesetzten in einer solchen Sendung irgendwie wohlgesinnter ist als ich.
Wie lange halten Sie das noch durch, da dagegen zu halten?
Wogegen zu halten?
Na, gegen diese Wand, gegen die Sie immer wieder donnern.
Welche Wand?
Gegen die Wand.
Also Sie unterstellen mir ja gerade, ich würde hier ständig gegen Wände oder sonst irgendwas donnern. Wie lange
es kostet,
halte ich das?
Sagen wir, es kostet Kraft.
Ja, aber kostet diese, sie doch auch. Kostet sie doch auch Kraft.
Ich muss nicht so oft im Fernsehen auftreten. Ach, mit meinen der Kraftaufwand hält sich in Grenzen. Aber wie lange halten Sie das durch? Es ist ja durchaus eine Frage, die in der Politik jetzt seit ein paar Jahren auch gestellt wird. Kann man so einen Marathon, Medienmarathon überhaupt über Jahre durchhalten?
Ja. Kann man.
Kann man. Gut. Ich glaube, Konstantin Zurawski hat zumindest an dem Punkt recht. Christopher Lauer hat gerade keine Lust, irgendwas gefragt zu werden. Dann spielen wir doch einfach Musik. Walk Like a Panther von Tony Christie featuring All Seeing Eye. Warum dieser Song?
Hören Sie sich den Refrain an, der passt auch gut zur Situation.
Walk Like a Panther von Tony Christie featuring All Seeing Eye bei Die Radio Wissen in der Redaktionskonferenz um gleich 7:55. Christopher Lauer, Chef der Berliner Piratenfraktion, ist zu Gast in einem Studio in Berlin. Wir stellen fest bei Facebook, dass unsere User, ähnlich wie wir, das muss man sagen, vermehrt auf die Tonlage, auf die Art und Weise, wie Christopher Lauer von Medien gefragt und antwortet. Christopher Lauer, die Frage an Sie, wie kommt man da raus? Wie kommt man aus dieser Position raus, dass man kaum zu Themen gefragt wird?
Weiß ich nicht.
Sie haben also
Entschuldigung, aber also das müssen Sie doch den Gebührenzahlern erklären. Also es gibt öffentlich-rechtlicher Rundfunk wird finanziert durch die Bürgerinnen und Bürger. Sie können sich das auch seit der Haushaltsabgabe nicht mehr aussuchen, ob sie das wollen oder nicht, sondern sie müssen da einfach zahlen. Deswegen landet das ja auch vorm Verfassungsgericht. Dann sind Sie journalistisch tätig und Sie müssen sich doch selber eine Frage stellen, okay, passen die Fragen, die ich hier stelle, die Art und Weise, wie ich meine Gäste ernst nehme, passt das zu dem Anspruch, den ich eigentlich mal hatte, als ich diesen Beruf erlernt habe? Und das müssen Sie sich ja selbst fragen. Ich selber kann die Angebote, die mir von Medien gemacht werden, nur freundlich aufnehmen, kann Rede und Antwort stehen. Sie haben ja selber gemerkt, dass ich manchmal dann etwas bereitwilliger antworte und manchmal etwas unbereitwilliger. Aber es geht doch da um die Frage, wie nimmt sich politische Berichterstattung in Deutschland wahr? Was ist Ihr Anspruch? Möchte sie Themen erklären? Möchte sie Prozesse beschreiben oder möchte sie selber Politik machen? Möchte sie eine Personalisierung des Politikgeschäfts? Und die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich bin Politiker und nicht Journalist.
Den Politiker Christopher Lauer haben wir heute in der Redaktionskonferenz bei Die Radio Wissen ein Stück besser kennengelernt, auch wenn wir nicht immer Antworten auf Fragen inhaltlicher Natur bekommen haben. Im Studio in Köln waren Jana Simram aus der Nachrichtenredaktion, Sarah Zerwack, die mit mir zusammen moderiert hat, und Nora Hespers aus der Online-Redaktion. Wir schließen mit einem Lied, To Be the Best, Tenacious D. Schönen guten Abend.